Folie 2, 2. Korinther 5, Vers 19. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Es ist ja immer so, wenn man etwas liest, ich kann ja durch Betonung so das Augenmerk auf einen gewissen Begriff legen. Ne? Wenn man jetzt in der Bibel liest, je nachdem, wie es einem persönlich gerade vielleicht geht, oder kann man da einen Text unterschiedlich lesen und unterschiedliche Dinge können einen so ins Auge springen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für Texte, die wir oft gelesen haben, dass wir immer mal wieder gucken, ja, was steckt denn da noch alles drin? In diesem Text steckt ganz viel drin und diesmal ist mir besonders Folgendes ins Auge gesprungen, nämlich Gott hat uns dazu bestimmt. Da liest man so schnell und so leicht drüber. An Weihnachten geht es um Versöhnung. Jesus kam in diese Welt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wir, du und ich, wir sind dazu bestimmt, diese Botschaft des Evangeliums, diese Botschaft der Versöhnung in die Welt zu bringen. Angefangen in deiner Familie, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Kommilitonen, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden. Lasst uns mutig sein und dieses Weihnachten dazu nutzen. Gott hat stets ganz normale, ganz gewöhnliche Menschen dazu gebraucht, um das Evangelium zu verkünden, um Jesus in das Leben anderer Menschen hineinzubringen. Und unsere Predigtreihe, Norbert hat es gesagt, trägt den Titel Wegbereiter, Wegbereiter. Bevor Jesus in die Welt kam, oder bevor Jesus in die Welt kommen konnte, gab es Vorboten. Vorboten, die die Ankunft des Königs angekündigt haben. Da kommt einer, der größer ist. Da kommt einer, wir haben es gesungen, Hosanna, Hosianna, der König kommt. Da kommt einer, der König kommt. Wir lesen es in Matthäus 3, Vers 3. Folie 3, eine Stimme ruft laut in der Wüste, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Wege. Jetzt werden manche vielleicht denken, ja, Moment jetzt, die Stelle, die spielt jetzt aber zeitlich ca. 30 Jahre nach der Geburt Jesu. Das ist richtig. Johannes der Täufer kündigte Jesus an, bevor dessen öffentliches Wirkens begann. Wie passt das in die Adventszeit? Also, er bezieht sich auf eine Stelle aus Jesaja 40, Vers 40, auf eine Stelle aus dem Alten Testament. Also deswegen bezieht er sich auf was Altes, vor der Geburt Jesu. Und im Prinzip können wir sagen, das gesamte Alte Testament, all die Prophezeiungen, die wir haben im Alten Testament, sind solche Wegbereiter gewesen. Wegbereiter für den Messias, Wegbereiter für Jesus. Aber was ist denn genau ein Wegbereiter? Und ich möchte das mal an der Gründungsversammlung kurz gesagt, ich möchte mal nochmal dieses Beispiel hier benutzen. Also vielleicht würdet ihr sagen, ist irritierend, ein Schlitten ist noch nicht ganz das Wetter draußen, um Schlitten zu fahren. Das sagt ihr, das versuche ich meinen Kindern auch beizubringen. Kaum sind die ersten paar Schneeflocken zu sehen, heißt es, Papa, los, raus, wir wollen Schlitten fahren gehen. Und ich sage ihnen dann immer, nein, noch nicht, wartet noch eine Weile. Jetzt auf jeden Fall, es liegt viel zu wenig Schnee, ein bisschen sollte man schon noch warten. Aber selbst dann, wenn so richtig viel Schnee, also man sagt auf Schwäbisch, wenn so ein rechter Schnee nachgeschmissen hat über Nacht, ja, selbst dann sage ich immer, wartet noch ein bisschen. Weil es gibt so ein paar Stellen, wo man Erpfingen gut Schlitten fahren kann, aber wenn man der Erste ist, der dort ist, dann wird es schwierig. Wir sehen das Folie 4 einmal eingeblendet, dann sieht es so aus. Wenn man der Erste ist, der versucht Schlitten zu fahren, dann geht da meist erstmal nichts. Man versinkt im tiefen Schnee und es geht und es macht nicht so viel Spaß. Aber umso mehr da runterfahren. Von Person zu Person wird der Weg mehr geebnet, der Schnee wird blattgedrückt. Und es braucht solche Wegbereiter. Es braucht Personen, die die Piste, die den Weg bereiten, indem sie runterfahren, runterfahren, runterfahren. Und irgendwann ist das eine super Schlittenpiste oder beim Skifahren ist es ja ähnlich. Da wird es aber auch, bevor die ersten kommen, gell, wird es erstmal vorbereitet, dass man da auch runterfahren kann. Weil so macht es keinen Spaß. Und so geht es uns auch. Das ist quasi das Thema Wegbereiter. Ich komme nicht voran, wenn keiner vor mir war, ist schwierig, es sei denn, ich bin der erste Wegbereiter, der dazu von Gott berufen ist. Aber es braucht Menschen, die den Weg vorbereiten. So, und Luther, mal nochmal zurück auf die Folie 3. Genau, Luther, das hat mir auch sehr gefallen, hat es folgendermaßen übersetzt. Bereitet dem Herrn den Weg, macht eben seine Steige. Das ist für uns ein Begriff, oder? Wie nervig ist es doch, wenn die Steige mal wieder dicht ist. Am schlimmsten noch, wenn mehrere Steigen gleichzeitig dicht sind, nur denken, können die sich nicht absprechen, wie soll ich von der Alp jemals wieder runterkommen? Die Steige muss doch offen sein, oder? Die Steige muss frei sein, weil sonst kann da niemand langkommen. Und vielleicht sagen, würden jetzt die Waldarbeiter oder die Straßenarbeiter sagen, ich weiß nicht, ob wir heute Morgen welche hier haben, die würden sagen, ja, aber das muss ja gemacht werden. Genau, weil wenn das nicht, die Steige wird dicht gemacht, damit der Weg wieder bereitet wird, damit Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, damit man sie wieder befahren kann. Aber die Steige muss offen sein, sonst kann da niemand langkommen. Bevor Jesus kommen konnte, gebrauchte Gott gewöhnliche Menschen als Wegbereiter. Folie 5, Definition Wegbereiter. Ein Wegbereiter ist eine Person, die durch ihre Handlungen den Weg für andere ebnet. Das heißt, zukünftige Entwicklungen ermöglicht. Also ein Wegbereiter ist jemand, der durch seine Handlungen zukünftige Entwicklungen ermöglicht. Und ich habe Anna im Vorfeld darüber gesprochen, auch gesagt so, naja, aber es ist ja komisch zu sagen, es brauchte andere, damit Jesus kommen konnte. Aber doch, es war so. Es brauchte eine Maria, die Ja gesagt hat zu Gottes Plan. Es brauchte einen Josef als Unterstützung, der sich ebenfalls auf Gottes Plan eingelassen hat. Hätten sie Nein gesagt, hätte Gott dann die nächste Person gefragt, aber irgendjemand muss ja Ja sagen. Wenn niemand Ja sagt zu Gottes Plänen, wie hätte es Gott machen sollen? Gott hat sich dazu entschieden, Menschen zu gebrauchen. Gott hat sich dazu entschieden, uns als Werkzeuge zu benutzen, uns als Wegbereiter zu gebrauchen. Und das hat immer Menschen gegeben, wir gucken, wenn man es in der Bibel sieht, wenn man es in der Geschichte sieht, die Gott gebraucht hat, um sein Reich zu bauen. Und so starten wir heute die Predigtreihe Wegbereiter und wir werden uns verschiedene Wegbereiter anschauen im Advent, um von ihnen zu lernen, wie auch wir selber Wegbereiter sein können, damit Jesus im Leben anderer Menschen ankommen kann, die Steige frei ist, damit Jesus ankommen kann, damit er nicht denkt, ja, wo soll ich lang, alles zu, damit Jesus langkommen kann. Und ich starte heute mit Josef, mit dem Vater von Jesus, also dem Erziehungsberechtigten. So, Folie 6 lesen wir den Text und ich möchte euch echt dazu einladen, jetzt nicht nur heute, sondern wenn wir in diese Advent-Predigtreihe gehen, dass wir uns bewusst in diese Texte reindenken. Weil wir kennen das, jedes Weihnachten, es begab sich aber zur Zeit als Kaiser, also nichts gegen die Bibel, es ist gut, es ist Gottes Wort, aber umso öfters wir Texte gelesen haben, glaube ich, und umso öfters wir Texte gehört haben, und das ist an Weihnachten halt so, ich glaube, da laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann anfangen, irgendwie abzuschalten, kenne ich, 100-mal gehört, 100-mal gelesen. Aber wenn wir, ich habe das in der Vorbereitung auch versucht, wenn wir uns versuchen, wirklich in diese Texte hineinzudenken, wie war das? Wie ist dem Josef gegangen? Wie ist der Maria gegangen? Dann fangen an, diese Texte lebendig zu werden. Machen wir doch diese Texte uns neu, bewusst und versuchen sie so zu lesen, als wenn wir dabei gewesen wären. Hohe Anforderung, aber wir versuchen es mal. Wir gehen mal gemeinsam rein, als wenn wir es noch nie gelesen hätten. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war aber ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, es ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Von allen Personen, die so in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, ist Josef eigentlich die unscheinbarste Figur. Ja? Nicht die unwichtigste, das will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall die unscheinbarste Figur. Ich habe das schon mal gesagt, mir geht es häufig so, wenn ich so verschiedene Aufstellkrippen angucke, die es so gibt, da muss ich immer Josef erst mal suchen, wer ist jetzt Josef? Weil man kann ihn so leicht mit einem der Hirten verwechseln, dann immer über den anderen, das ist ein Hirte, nee, das muss doch Josef sein. Und wenn wir uns so die Krippenspiele angucken, die jedes Jahr gespielt werden, ist auch so. Maria ist die Hauptfigur, die darf dann das Jesuskind tragen oder auf die Welt bringen und danach natürlich dann in den Arm nehmen, die Babypuppe und so weiter. Die hat eine Menge Text und Josef, die Rolle gibst du eher einem Junge, der sagt, ja okay, ich bin dabei, aber ich möchte nichts sagen. Ja, dann spielst du den Josef, weil der hat keinen Text. Und in der Bibel ist tatsächlich genauso. Es gibt nur ganz, ganz wenig Bibelstellen, wo Josef drin vorkommt und in keiner einzigen Bibelstelle darf Josef etwas sagen. Josef spricht kein einziges Wort in der Bibel. Alle anderen Figuren in der Weihnachtsgeschichte haben Text. Also wir werden es erfahren, ob das Hanna ist, ob das Simeon ist. Die Hirten, die sagen, kommt, wir gehen dem Stern hinterher nach Bethlehem. Die Weisen aus dem Morgenland, die da sich noch unterhalten und so weiter mit dem König und alle haben, und die sich niederknien und sagen, dein Kind ist der König, der Neugier und so weiter. Jeder hat Text, die kommen, aber Josef hat keinen Text, nicht ein Wort. Selbst als Jesus dann irgendwie als Junge, dann als Zwölfjähriger dann quasi den beiden ausbüchst und sie ihn dann viele Stunden später dann im Tempel finden, ist es auch Maria, die sagt, wo warst du? Wir waren voller Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Junge, wo bist du denn? Josef, kein Wort. Nicht einen Satz, nicht ein Wort. Und doch ist es so, dass wir durch das, was in der Bibel geschrieben steht über Josef, wir sehr wohl ein Bild von ihm bekommen können. Nämlich darüber, was für ein Mann er war. Ein Mann, wenig Worte, aber ein Mann, der Charakter hatte, der Integrität hatte und der uns absolut als ein Vorbild dienen sollte. Wir gehen den Bibeltext Stück für Stück zusammen durch. Folie 8. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann, heißt es hier, ein aufrechter Mann. Wenn wir da mal alle Bibelübersetzungen nehmen, die es sonst noch so gibt, dann wird aufrecht mit ganz vielen verschiedenen Worten übersetzt. Zum Beispiel mit fromm und gerecht, mit gottesfürchtig. Das bedeutet, er hat sein Leben nach den Geboten Gottes ausgerichtet. Er hat nach den Geboten Gottes gelebt. Rechtschaffen, gewissenhaft, großmütig, all diese Worte wurden übersetzt. Das ist wieder so eine Stelle, wir wissen von den Seligpreisungen und so weiter, wo der deutsche Übersetzer versucht hat, das Griechische zu übersetzen und sich dann für irgendein deutsches Wort entscheiden musste. Aber das alles steckt da drin. Ein aufrechter Mann, fromm, gerecht, gottesfürchtig, rechtschaffen, gewissenhaft, großmütig. Das klingt schon gut, oder? Also wenn das jemand über dich sagt oder über mich sagen würde, all diese Worte, das wäre dann schon nicht schlecht. Und wir werden noch sehen, dass das alles stimmt, dass das alles auf Josef zutrifft. Aber zunächst fragt man sich doch, wie passt das alles zusammen? Wie passt denn das zusammen, wenn wir dann lesen, er beschloss, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Luther macht es noch dramatischer. Luther übersetzt es so, er gedachte, sie heimlich zu verlassen, so in der Nacht- und Nebelaktion sich wegzuschleichen. Ich meine, der Gedanke abzuhauen ist vielleicht nachvollziehbar, wenn wir gleich nochmal sehen, in welcher Situation er sich hier befunden hat und was das kulturell überhaupt alles bedeutet hat. Und vielleicht kennen wir das auch aus einer schwierigen Situation aus unserem Leben, wo so viel zusammenkommt und dann kommt das noch und denkst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, egal, jetzt nur noch weg. Hauptsache weg, fort, weg von hier, alles irgendwie hinter mir lassen. Ich muss hier einfach raus. Definitiv ist es Josef so gegangen. Aber sich nachts heimlich aus dem Staub machen, das macht doch kein aufrechter Mann, ein Mann mit Integrität, ein Mann mit all diesen Eigenschaften, die ich gerade vorgelesen habe. Und um zu verstehen zu können, was hier genau passiert ist, müssen wir die Kultur kennen, die damals vorherrschte, oder müssen die Kultur verstehen, die sie damals hatten. Also, kurz ein bisschen Kulturkunde für euch. Eine jüdische Heirat wurde nämlich in drei Schritten vollzogen. Schritt 1. Zuerst stimmten die beiden Familien der Verbindung zu. Dann, Schritt 2, wurde diese Verbindung öffentlich bekannt gegeben und ab diesem Zeitpunkt waren die beiden dann verlobt. Sie galten als verlobt. Allerdings konnte eine Verlobung damals nur durch den Tod oder durch die Scheidung aufgehoben werden. Also hat überhaupt nichts damit zu tun, wie locker das heutzutage ist. Ja, wir waren verlobt, aber wir haben dann uns anders entschieden. Wir haben das dann wieder gelöst. Also eine lockere Verbindung. Nee, damals war eine Verlobung einfach schon rechtswirksam. Und das, obwohl in der Verlobungszeit noch keinerlei sexuelle Handlungen erlaubt waren. Also das war wichtig, weil im religiösen Verständnis waren sie ja noch nicht ein Fleisch. Also klar, wenn man miteinander schläft, im biblischen, im religiösen Sinne, und sie wurden ein Fleisch. Das war für die beiden damals klar. Das ist ein Fleisch, das gehört zusammen. Aber das war da ja noch nicht so. Es war ja noch nicht erlaubt. Sie waren noch nicht ein Fleisch und trotzdem war diese Verlobung nicht einfach so aufzuheben. Und erst im dritten Schritt dann heiratete das Paar und begann zusammenzuleben mit allem drum und dran. Also in keinster Weise vergleichbar mit der lockeren Verlobung heutzutage. Bei uns auf der Bibelschule, wo ich war, und ich war so froh, dass ich Anna vor der Bibelschule kennengelernt habe, also wir sind dann auf die Bibelschule gegangen, weil jemand auf der Bibelschule kennenzulernen, das ist nicht, also das kann man schon machen, aber das hat ein paar Herausforderungen. Nämlich, wenn auf der Bibelschule, also zu meiner Zeit war es so, ich weiß nicht, ob es jetzt beim neuen Schuldirektor auch noch so ist, müsste ich ihn mal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, aber zu meiner Zeit, wo ich auf der Schule war, war das folgendermaßen. Wenn sich zwei von der Schule entschieden haben, wir sind jetzt ein Paar, dann musste man mittwochs 15 bis 17 Uhr in die Sprechstunde gehen vom Schuldirektor, musste da anklopfen zusammen. Und wenn da dann schon zwei standen, dann wusste man schon, warum stehen die zusammen da rein? Und dann sind die da reingegangen und dann haben die dem Schuldirektor verkündet, wir beide, wir haben uns befreundet, wir haben uns verliebt, wir sind jetzt ein Paar. Das war der erste Schritt. Und der erste Schritt war, dass die beiden sich eins waren. Okay, und dann der nächste Schritt, Schuldirektor. Und dann, okay, hat er sich gefreut, hat noch für die gebetet und sie gesegnet und so. Und der nächste Schritt war dann in der Schulandacht, vor der ganzen Schule musste man dann sich vorne hinstellen und sagen, wir beide, wir sind zusammen. Damit es kein Gerede gab, damit alle wussten, das ist offiziell bekannt gegeben, es wurde öffentlich gemacht, die beiden gehören zusammen. So, und wenn sich ein Paar getrennt hat, leider, dann musste man das auch vor der Schule bekannt geben und auch vom Schuldirektor, damit alle wussten, die beiden sind jetzt kein Paar mehr. Also, und es ist schon herausfordernd, aber diese Öffentlichkeit ist vergleichbar mit dem, wie das damals ganz normal gang und gäbe war. Es wurde öffentlich gemacht. Da gab es kein, damit es kein Gemauschel, kein Gerede, kein was weiß ich, was im Hintergrund gab. Es wurde alles öffentlich gemacht. So, und Josef hätte jetzt auch die ganze Sache, die passiert ist, öffentlich machen können. Wer hätte er jetzt das öffentlich gemacht? Also man muss sich ja vorstellen, wie muss es ihm gegangen sein? Ja, du bist in einem Moment, du bist verliebt, lauter Schmetterlinge, alles ist toll, verlobt. Und dann hat er sie gesehen, mit einem dicken Bauch, schwanger. Also wie muss es ihm gegangen sein? Maria, ist das dein Ernst? Und dann sagt sie ihm noch, du, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, da war kein Mann im Spiel und so. Also wir lesen das jetzt heutzutage so drüber, aber ganz ehrlich, der muss sich doch gedacht haben, willst du mich eigentlich verarschen? Also du hast hier echt Mist gebaut, du bist fremdgegangen, du hast mich betrogen und jetzt versuchst du auch noch es religiös darzustellen, das war Gott, das war der Heilige Geist. Ja, ist klar, ist klar. Also das ist unvorstellbar, wenn wir uns da mal hineinversetzen. Und das, was er hätte tun können, ist die Sache öffentlich machen. Und hätte er das gemacht, dann wäre Maria als Ehebrecherin dagestanden und dann wäre sie mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wäre sie gesteinigt worden. Und wenn Josef damals gesagt hätte, das Kind ist nicht von mir, dann hätte man ihm, weil er der Mann war, ihm das einfach geglaubt. Also da wäre keine Untersuchung eingeleitet worden oder sonst irgendwas. Zu der Zeit gab es noch keinen Vaterschaftstest. Man hat es dem Mann einfach dann geglaubt. Es wäre für ihn der naheliegende Weg gewesen. Das war damals die Kultur. Aber was Josef sich nun überlegt, ist Folgendes. Er will Maria stillschweigend, also eben gerade nicht öffentlich, einen Scheidebrief ausstellen. Im griechischen Originaltext steht hier nämlich nicht heimlich verlassen, wie es Luther übersetzt hat, sondern es steht hier stillschweigend entlassen. Das bedeutet, dass man jemand aus der Verlobung freigibt. Damit würde Maria als rechtsmäßig geschieden gelten. Natürlich hätte sie immer noch einen nicht unwesentlichen gesellschaftlichen Makel gehabt. Aber sie wäre zum einen nicht gesteinigt worden, was schon mal nicht schlecht gewesen wäre für sie. Und zum anderen hätte sie die Möglichkeit bekommen, wieder zu heiraten. Vorausgesetzt, jemand hätte sie noch genommen, also in der damaligen Zeit, in der Kultur, eine schwangere Frau. Aber dann hätte sie wieder die Chance gehabt auf Versorgung. Die einzige Chance für sie, Versorgung zu bekommen. Und genau, und die Leute hätten wahrscheinlich eher gedacht, Moment, ich muss mal kurz, wo war ich genau? Das wäre die einzige Chance gewesen auf Versorgung, genau. So, und die Leute hätten dann wahrscheinlich eher gedacht, Josef, der uneheliche Vater, der hat sich aus dem Acker gemacht, der hat sich vom Acker gemacht. Weil wenn er doch unschuldig ist, wenn das Kind nicht von ihm ist, warum hätte er sich dann heimlich aus dem Staub machen sollen? Wenn er sich heimlich aus dem Staub macht, das ist ja eher wie ein Schuldbekenntnis. Warum hätte er sich heimlich davon machen sollen, wenn er unschuldig ist? Wenn er unschuldig ist, warum hätte er es nicht öffentlich machen sollen? Damit hätte er die Schande am besten von sich weisen können. Aber Josef überlegt hier, was ist der Weg der Maria, der Maria am wenigsten schadet. Und hier sehen wir echt seine großmütige Art. In dieser Situation, wo er offensichtlich natürlich noch dachte, Maria ist mir fremdgegangen, weil das mit dem Engel, der ihn dann einweiht in alles, das kommt ja jetzt erst gleich noch. In der Situation hat er auch gedacht, Maria ist mir fremdgegangen und trotzdem hat er das so entschieden. Und da sehen wir seine großmütige Art. Was ist der Weg, der Maria am wenigsten schadet, trotz dass er das dachte? Folie 9, wir gucken, wie es weitergeht. Matthäus 1, Vers 20. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Er hat gedacht, ja, hä, wo ich das gelesen habe, ja, wie jetzt? Hat er jetzt noch nachgedacht oder hat er schon geschlafen? Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Also ich interpretiere das so, vielleicht war es eine Mischung aus beidem. Ich denke, er wird völlig entsetzt gewesen sein, voller Sorgen, das Herz schwer. Und dann lag er da und hat sich hin und her gewälzt, hat versucht, irgendwie einzuschlafen. Und das kennt ihr sicherlich auch, wenn man so voller Gedanken ist, so voller Sorgen ist. Und man versucht einzuschlafen, man kann nicht einschlafen, dann nickt man mal weg ein paar Minuten, dann wacht man wieder auf. Und irgendwie so muss es dem Josef gegangen sein. Den Kopf voller Gedanken, den Kopf voller Sorgen, den Kopf voll, wie konnte sie mir das antun? Und natürlich hat er nicht nur das Fremdgehen im Kopf gehabt, ich bin betrogen worden, so wie das heutzutage vielleicht wäre, sondern er hat ja all die Konsequenzen im Kopf gehabt. Was bedeutet das für Maria? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns gesellschaftlich? Darauf steht die Todesstrafe und so weiter und so weiter und so weiter. Also es war ja ein Wahnsinnsding. Wie muss es ihm gegangen sein? Wie muss er in dieser Situation, wie muss er sich da gefühlt haben? Und ich glaube, es war so ein Hin- und Herwälzen, nicht schlafen können. Und dann irgendwann ist er doch irgendwie mal weggenickt. Und dann im Traum erscheint ihm der Engel des Herrn. Deswegen steht hier, als er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Da denkt man wach drüber nach, im Traum denkt man auch noch weiter drüber nach, man verarbeitet es und alles kommt irgendwie zusammen. Kennst du auch so eine Situation, lagst du auch schon mal so im Bett, voller Sorgen, mit lauter Gedanken, die dir durch den Kopf gehen und du weißt nicht, wohin damit? Was tun in so einer Situation? Irgendwelche Vorschläge, Gedanken, Ideen, was könnte man machen? Michael. Man geht ins Gebet, wollte ich hören. So, von irgendeinem. Ja, okay. Also ich wollte hören, man geht ins Gebet. Natürlich, wir als Christen gehen natürlich, wir gehen ins Gebet. Meine Schwiegermutter erzählt immer, es gibt einige Situationen, wo sie nicht schlafen kann oder wo sie schläft und sie wacht nachts auf und sie kann nicht mehr schlafen. Und dann sage ich so, je und so. Die sagt so, nee, wenn das so ist, wenn ich nachts aufwache und ich kann nicht schlafen, dann stehe ich auf und dann bete ich. Und dann bringe ich die Sachen vor Gott und ich sage ihm alles, das, was mich beschäftigt. Und ich habe dann, wenn ich wieder schlafen gehe, ich habe dann das Gefühl, ich habe es in was Gutes verwandelt. Ich habe Fürbitte getan, dann tut sie Fürbitte für ihre Kinder, für ihre Enkel, für alle, die ihr in den Sinn kommen. Und sie geht ins Gebet. Folie 10, Psalm 50, 15, die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not. Hier ist eine andere Übersetzung. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Unser Part hier ist aber, ihn anzurufen, anstatt ihn zu fluchen. Und auch hier lesen wir drüber und so, aber auch da, wie den Seligpreisungen, da steckt auch ein Part drin, der unsere ist, oder? Ein Part drin, der unsere ist, nämlich ihn anzurufen. Wie leicht ist es in so einer Situation zu sagen, also ganz ehrlich, in so einer Situation meine ich jetzt, ja. Bei uns gibt es Situationen, die sind vielleicht auch schlimm, manche sind vielleicht eh nicht schlimm, manche sind vielleicht weniger schlimm, aber selbst wenn sie weniger schlimm sind, ist doch bei uns oft so, dass wir schmollen, dass wir maulen, dass wir schimpfen, dass wir sagen, ja, zu Gott gehe, da weg. Wenn Gott auf mich aufgepasst hätte, wäre das nicht. So, ich meine, Josef, gottesfürchtiger Mann, religiöses Leben geführt, die Gebote gehalten und dann passiert sowas. Und jetzt gibst du mir eine Frau wirklich, die mich auch noch betrügt? Also ich glaube nicht, war sein erster Gedanke der, ich gehe damit ins Gebet? Ich gehe damit zu Gott? Aber unser Part ist der, in der Not ihn anzurufen, ihn um Hilfe anzurufen. Und er wird uns helfen. Und dann werden wir ihn preisen, dann können wir hier Zeugnis geben. Psalm 68, Vers 21 heißt es, Gott ist für uns ein Gott, der Rettung bringt. Und bei dem Herrn findet sich ein Ausweg selbst aus dem Tod. Norbert hat so schön gesagt, Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Die größte Macht in dieser Welt ist der Tod. Aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an ihn glauben, dann gibt es ein Leben nach dem Tod, eine Verheißung über den Tod hinaus. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, sagt uns die Bibel. Ein Ausweg selbst aus dem Tod, selbst wenn das Schlimmste geschieht, selbst dann gibt es bei unserem Gott einen Ausweg. Und Josef, ihm erscheint jetzt ein Engel des Herrn. Auch das, klar, ist für uns, das lesen wir so wie ein Märchen. Wie so ein Film halt. Jetzt erscheint der Engel. Aber es war ja Wirklichkeit. Leute, es war doch Realität. Ich tue die Perspektive von Josef heute, ne? Die Perspektive von Maria kommt noch, die hat es ja auch erlebt. Aber ein Engel, ja. Bei ihm war es jetzt nur im Traum, okay. Maria hatte die direkte Engelserscheinung, ne? Aber das hören wir dann wann anders. Ein Engel des Herrn und der hat die Lösung. Eine Offenbarung, die absolut Licht ins Dunkel bringt und einen Ratschlag. Eigentlich eher ein Ratschlag, der wie eine Anweisung klingt. Auf jeden Fall absolut Führung Gottes für sein Leben. Folie 9, Vers 21. Josef, Sohn Davids, allein schon über diese Begrüßung, Josef, Sohn Davids, könnte ich eine halbe Stunde sprechen, ich verkneif's mir. Josef, Sohn Davids, was steckt da drin? Natürlich die Heilslinie, die ganzen Prophezeiungen, die Wegbereiter sind für Jesus, wo ich am Anfang kurz angerissen habe. All das steckt da drin, Sohn Davids. Also die Bibel, die sagt uns ganz klar, der Messias wird kommen aus dem Stamm Juda, auf Abraham, Isaac, Jakob, Isai, aus dem Spross des Isais, also dem David, ne? Sohn Davids, die ganzen Verheißungen. Josef, Sohn Davids, das ist wie eine Einleitung. Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt wird diese Verheißung wahr. Jetzt wird diese Verheißung wahr. Und Jesus, als er nachher im Tempel steht und die Rolle aufschlägt und liest die Worte und sagt, heute hat sich dieses Wort an euch erfüllt. Was? Heute hat sich's erfüllt. Und das ist schon das, auch aus Jesaja, das ist schon das, so der, sagt man, der Sneak Peek, der Teaser, das, was kommt. Heilslinie, Prophezeiung. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ja, das hat sie mir auch schon gesagt. Ja, dann glaub's jetzt bitte. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Josef soll ihm den Namen Jesus geben und das hat er dann auch getan. Und in dem Moment, wo er, also nicht Maria sollte dem Kind den Namen geben, Josef sollte dem Kind den Namen geben. Keine Konferenz, wie nennen wir das Kind, wie sieht's aus? Eher wie so ein, nee, also... Ich habe das gehört in Mecklenburg-Vorpommern, da gab's, hat mir jemand erzählt, dass früher das da mehr bei vielen Leuten gang und gäbe war, also bei einigen, da hat man dann quasi dem Kind erst den Namen gegeben, als man es gesehen hat und gesagt hat, nee, das sieht nicht aus wie ein Paul, das sieht eher aus wie was auch immer, wie jetzt ein Thomas oder so. Und dann hat man eben das Kind den Namen gegeben. Also es gab Familien dort, die das wohl so praktiziert haben. Wenn ich sehe, wenn ich ihm ins Gesicht gucke, dann gebe ich dem Kind den Namen. Okay, hier war die Namenswahl klar. Es wurde vom Engel gesagt, Jesus ein wichtiger Name. Aber was wirklich wichtig war, Josef sollte ihm den Namen geben und nicht Maria. Und in dem Moment, wo Josef dem Kind den Namen gibt, da sagt, macht er eines klar, ich nehme das Kind an. Weil er hätte keinem Kind einen Namen gegeben, was nicht von ihm war. Wenn er gewusst hätte, das ist entstanden aus einem Ehebruch, er hätte dem Kind niemals den Namen gegeben. Und als er dem Kind den Namen gibt, da sagt er, ich nehme dieses Kind an. Der Name Jesus bedeutet Retter, Erlöser, Befreier. Gott rettet, Gott erlöst, Gott befreit. Jesus, Zentrum unseres Glaubens. Und ich plädiere darauf, irgendwann, vielleicht, uns umzubenennen von christliches Zentrum in Christuszentrum, Sonnenbühl. Weil christlich ist heutzutage viel. Wir wollen doch nicht ein Zentrum sein, wo wir halt christlich sein können. Wir wollen, dass Christus im Zentrum ist, oder? Amen, hoffentlich. Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Christus im Zentrum. Folie 11, Johannes 3, 16 bis 17. Können wir es auswendig? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern hat das ewige Leben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus ist Hoffnung und Rettung für jeden, der da glaubt. Hoffnung und Rettung für jeden, der da glaubt. Und in ihm hat auch Josef letztendlich Rettung gefunden. Das ist der Ausblick, das ist das, was Norbert gesagt hat. Der Blick in die Ewigkeit, in ihm haben wir Rettung. Und Josef hat auch letztlich in Jesus selbst seine ganzheitliche Rettung erfahren. Punkt. Aber jetzt in dieser Situation, da sagt ihm der Engel nicht nur das, sondern der Engel, der sagt dem Josef etwas, was er genau in dieser Situation hören musste. Er sagt ihm etwas, was dem Josef genau in dieser Situation hilft. Und Gott ist kein Gott, wir wissen die Ewigkeitsperspektive. Wenn ich das weiß, was kommt, dann kann ich vieles hier mehr ertragen. Dann kann ich vieles hier durchstehen, wenn ich weiß, was kommt. Aber Gott ist kein Gott, der uns immer nur auf die Ewigkeit vertröstet, sondern er ist ein Gott, den wir, wenn wir ihn jetzt anrufen, der uns jetzt in unserem Heute helfen möchte. Er möchte dir heute das sagen, was du heute brauchst, das, was du heute von ihm hören musst. Er möchte dir persönlich begegnen. Und so Josef sagt, er zögere nicht, Maria zu heiraten, denn sie hat nichts Falsches getan, ganz im Gegenteil. Ich habe sie erwählt. Sie ist dir nicht untreu geworden, sondern das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und jetzt lasst mich eine Stelle lesen aus einem Bibelkommentar, weil ich so theologisch so wichtig finde. Also jetzt ein bisschen was zum Mitdenken. Genau, ich finde es wichtig. Hört mal zu. Da steht nämlich Folgendes. Warum ist die jungfräuliche Geburt für den christlichen Glauben so wichtig? Jesus musste frei von der sündigen Natur sein, die seit Adam auf alle Menschen übertragen wurde. Da Jesus von einer Frau geboren wurde, war er ein Mensch. Doch als Sohn Gottes und durch die unbefleckte Empfängnis wurde er ohne jede Spur von menschlicher Sünde geboren. Deshalb ist Jesus sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott, das haben wir schon öfters hier gehört, gell? Weil er als Mensch lebte, wissen wir, dass er unsere Erfahrungen und Nöte völlig verstehen kann. Er hat am eigenen Leib erfahren, was wir durchmachen. Er hat es am eigenen Leib gespürt. Weil er aber ganz Gott ist, hat er die Macht und Autorität, uns von der Sünde zu befreien. Und er ist in der Lage, auch uns zu helfen. Also ganz Mensch heißt, er versteht alles, was wir erleiden, weil er war selber Mensch. Und ganz Gott heißt, er hat Autorität und Vollmacht. Er hat die Kraft, auch wirklich zu helfen. Folie 12. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und auch das klingt ja banaler als es ist, ja. Auch da liest man so drüber. Aber welcher Schatz steckt in diesen Worten? Was steckt hier drin? Welches Vorrecht zu wissen, dass Gott mit uns ist, dass er bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt. Und so ziemlich jede wichtige Figur in der Bibel hatte ihren persönlichen "Ich bin mit dir, ich bin bei dir" Moment. Hier ganz kurz ein paar, man hätte viel mehr nennen können, ein paar wenige wichtige Beispiele, Folie 13, also zu Isaak, zu Jakob, zu Mose, zu Gideon, überall hören wir es. Da erschien ihm der Herr in jener Nacht, also auch so eine Nachtgeschichte, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, ich will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mose sprach, ja, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Er sprach, ich aber will mit dir sein. Gideon, der so ängstlich sich verkrochen hat, Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es ein einziger Mann. Es gab auch in meinem Leben immer wieder solche Schlüsselsituationen, Situationen, wo Gott mir neu gesagt hat, wo er mir neu zugesprochen hat, ich bin mit dir. Und es waren Momente, wo mein Vertrauen in Gott neu gestärkt wurde, wo meine Freundschaft zu Jesus neu, wieder neu einfach fester wurde und auch inniger wurde, auch wieder herzlicher wurde. Situationen. Und es ist in meinem Leben oft so, wenn schwierige Situationen sind, wenn ich denke, boah, wie soll ich das machen, diese Herausforderung? Wie soll ich in dieses seelsorgerliche Gespräch gehen? Wie soll ich so eine Beerdigung halten? Wie soll ich das und das tun? Aber wenn ich davor spüre, dass Gott mir begegnet und dass Gott sagt, ich bin mit dir, sag ich, wenn ich das weiß, danke, das reicht mir schon. Wenn ich das weiß, da ploppt so viel anderes auf. Wenn ich das weiß, dass du immer noch mit mir bist, dann kann ich dem begegnen. Wenn ich weiß, Gott ist immer noch bei mir und wir können über alles reden, über jede Situation, über jeden Menschen, über jede Person, über alles, was mich auffüllt, über alles kann ich mit Gott reden, über alles kann ich mit ihm sprechen. Jesus und ich, wir beide, wir gehören zusammen. Und auch wenn man vielleicht zunächst den Ausweg noch nicht gleich sieht, so hilft es doch zu wissen, da ist einer, der mit mir ist, der mich nicht alleine lässt, sondern der mir beisteht in der Not. Immanuel, Gott ist mit uns, er ist mit mir. Gott war mit Josef und Gottes Führung half Josef, die richtige Entscheidung zu treffen. So, die letzte Passage dieser Bibelstelle. Folie 14. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Das klingt jetzt so wie so ein Epilog, das ist halt der Schlusssatz, den man halt noch erwähnt hat. Aber auch da steckt ja so viel drin. Josef änderte also rasch seine Pläne. Er gedachte aber, ne? Und so weiter. Aber jetzt ändert er seine Pläne, nachdem er von Gott Klarheit und Weisung bekommen hatte. Und er entschied sich dazu, Maria zu seiner Frau zu nehmen, eine schwangere Frau. Auch das war kulturell der Hammer, dass er das gemacht hat. Aber er war gehorsam, er hörte auf Gott. Und ich glaube, Josef hätte mehr als alle anderen Menschen sagen können, was sage dort Leid? Wenn ich das mache, was sage dort Leid? Aber das, was sage dort Leid, war ihm weniger wichtig, als Gott gehorsam zu sein. Er hat sich dem gestellt. Er entschied sich, auf Gott zu hören und das ohne kritischen Rückfragen, ohne Protest, ohne Aber, ohne ich brauche mehr Details, ohne ich müsste mehr noch wissen, ohne Aber. Da, wo andere gefragt haben. Wir haben so viele Bibelstellen, wo Gott Menschen begegnet, und die protestieren und die stellen Rückfragen und die aber und so weiter. All das macht Josef nicht. Er hörte einfach und er gehorchte. Und das Beeindruckende ist, und damit will ich schließen, jedes einzige Mal in sämtlichen Bibelstellen, in denen Josef erwähnt wird, ist immer dieselbe Struktur. Gott sagt Josef etwas und Josef tut es. Letzte Folie, Folie 15. Also, da sagt er ihm, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich. Dann später wieder, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir. Da stand er auf und er nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich. Der Engel sagt, tu, er tut. Josef war wirklich ein aufrechter und gottesfürchtiger Mann. Er ließ sich von Gott führen und war bereit dazu, sein ganzes Leben auf Gott auszurichten. Weil als er Ja gesagt hat zu dieser Geschichte, da war ja klar, er hat sein Leben auf Gott ausgerichtet, gänzlich aus Gott ausgerichtet. Und das, liebe Gemeinde, das sollten wir auch tun. Ja sagen zu Gottes Plänen. Unser Leben auf Gott ausrichten. Wir wollen Wegbereiter sein
damit Jesus im Leben anderer Menschen ankommen kann. Amen.